Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Müllnow und wie angekündigt gibt es auch diesen Freitag wieder das Neueste aus der Handballwelt. Wir beschäftigen uns mit den aktuellen Themen rund um den Sport mit dem Ball, mit unserem geliebten Handball. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mir wieder immer meinen Experten eingeladen, Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja, hallo. Und wir wollen uns heute ein bisschen mit verschiedensten Themen beschäftigen, denn es gibt ja einiges zu besprechen, Tim. Wir wollen so ein bisschen mit Bundesliga anfangen, Nationalmannschaft ist nächste Woche auch und so ein paar internationale Themen. Aber wie gesagt, fangen wir erstmal in der Bundesliga an und werfen den Blick auf das Spiel gestern. SG Flensburg-Handewitt gegen die Eulen Ludwigshafen gespielt. Vorher vielleicht als wichtigste Info, Magnus Röth hat bis 2023 verlängert. Um ein weiteres Jahr und man merkt immer mehr, 2023 ist scheinbar ein einsteigendes Jahr in Flensburg.
Ja, definitiv. Wir hatten es ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass echt einige Spieler schon bis nach 2022 unterschrieben haben, jetzt auch noch bis 2023 mit Röth. Also ja, man kann es immer wieder sagen, diese Planung der SG ist echt sehr faszinierend und wirklich, ich denke, das wird denen auch gut tun. Sich ihr Team jetzt aufzubauen für die nächsten Jahre. Und ja, Magnus Röth hat in den letzten beiden Saisons jetzt wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht. In 106 Spielen für Flensburg 239 Tore gemacht, 46 Länderspiele dazu, auch dort 95 Tore für Norwegen. Also immer noch ein wirklich junger Spieler mit Potenzial und von daher definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung, ihn jetzt schon vorzeitig bis 2023 zu verlängern.
Ja, ist ja auch vielleicht einer mit der wichtigsten Spieler momentan. Muss man einfach ganz klar ja so zugeben, weil auch einige andere momentan nicht so in der Form sind, auch gerade offensiv. Das war jetzt ein bisschen das Thema. Jetzt, Tim, gab es zwar den Sieg gegen die Eulen Ludwigshafen mit 29-26. Das war aber kein glanzvoller Sieg, denn dafür haben sich die Eulen wirklich sehr, sehr stark gemacht.
Ja, definitiv. Die ganze erste Halbzeit war es eigentlich ein ausgeglichenes Spiel. Dann konnten die Eulen nach der Pause sogar teilweise bis auf 3 Tore wegziehen bei 22-25. 13 Minuten vor Schluss sah es echt nach der Sensation aus. Dann nahm Mike Machulla nochmal eine Auszeit. Damit unterbrach er so ein bisschen den Spielfluss von den Eulen und ja, mit einem 6-0-Lauf konnten die Flensburger dann das Spiel doch noch drehen in den letzten Minuten. Am Ende ja 29-26, wieder keine Glanzleistung. Aber auch hier zählt dann wieder 2 Punkte eingefahren. Ansonsten, ja, also die SG muss echt sich deutlich steigern. Wir haben es letzte Woche ja groß besprochen. Auch dieses Spiel lässt darauf vermuten, dass sie wirklich noch viel, viel Luft auch nach oben haben. Da muss ich echt noch einiges tun. Die Eulen wieder mit einem wirklich sehr, sehr couragierten Auftritt gegen ein Top-Team, wie schon gegen die Löwen, wo sie ja auch 45 Minuten lang auf Augenhöhe waren und ihnen dann am Ende ein bisschen die Luft ausging, auch hier wieder der Fall. Also von daher, ich denke mal, die Eulen sind auch auf einem guten Weg. Also die müssen jetzt halt nur wirklich mal die Spiele gegen Teams aus dem Mittelfeld dann mal gewinnen und so vielleicht mal ein paar nicht eingeplante Punkte holen. Das würde ihnen auf jeden Fall ganz gut tun, um vielleicht da unten auch mal ein bisschen für ein Statement zu setzen und nicht immer nur gegen die Top-Teams so ganz nah dran zu sein, aber dann gegen Teams auf dem gleichen Niveau hoch zu verlieren oder vergleichsweise hoch dann zu verlieren. Mal schauen, ob sie das in den nächsten Spielen hinbekommen.
Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Wir haben es ja besprochen in unserer Saisonvorschau, die Eulen, wir trauen ihnen wieder alles zu. Und sie zeigen es hier, dass sie gute Leistungen gezeigt haben. Martin Tomowski mit 8 Paraden, wurde von 22%, zwar jetzt nicht so überragend, aber wenn man sich insgesamt anguckt, hat er von allen Torhütern, die gestern gespielt haben, die meisten Bälle gehalten. Burisch nur 6, Börgerüth nur 3 Paraden. Das ist eigentlich zu wenig für die Ansprüche der beiden, möchte ich es mal sagen. Also da haben sie auch schon auf jeden Fall bessere Spiele gezeigt. Das war auch so ein bisschen mit der Grund dafür, denn so die Offensive, sie haben zwar mit den 29 Tore erzielt, das ist schon mal ganz positiv, auch 74% der Würfe verwandelt, das war auch schon schlechter die Saison gewesen. Also vielleicht war das so ein bisschen so ein richtiger Schritt schon mal, dass zumindest die Wurfquote hoch ist. Aber wenn man natürlich guckt, 39 Angriffe sind natürlich eigentlich zu wenig gegen so eine Mannschaft, 39 Würfe, da muss eigentlich, viel, viel mehr kommen von den Flensburgern. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie es jetzt weitermachen, wie sie sich weiter reinhauen. Aber tendenziell natürlich ein Team, was sehr, sehr viel Potenzial besitzt. Gottfriedsson 5 von 5, gutes Spiel gehabt. Auch Nils Vesteinen, der Rückkommrechte mit 4 von 5, auch gut drin gewesen. Also von daher, das ist eigentlich quotentechnisch echt in Ordnung gewesen, Tim.
Ja, definitiv. Bei Flensburg jetzt in den nächsten Wochen nach der Länderspielpause in Stuttgart gegen Göppingen in Lemgo und bei Nordhorn-Lingen, das sind alle Spiele, wo man vielleicht dann auch mal wieder mit höheren Siegen noch mehr Selbstvertrauen tanken kann. Danach gegen den BHC sollte eigentlich kein Problem sein. Und von daher danach in Magdeburg am 5.12., das ist so das nächste das nächste Topspiel, und bis dahin hofft man, denke ich mal, dass man sich dann endgültig mal wieder so einen Flow gespielt hat, ein bisschen konstanter auch gute Leistungen bringt. Und ein Wunder, dass sie bisher erst in 2 Spielen in der Bundesliga 30 Tore geworfen haben für die Flensburger. Also da ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, das kennt man ja auch definitiv anders. Mal schauen, ob diese 30-Tore-Marke in den nächsten Spielen dann mal wieder fallen kann. Ich würde auf jeden Fall davon ausgehen. Und von daher mal schauen. Für die Eulen sieht der Spielplan vor, dass sie jetzt gegen BHC spielen und danach in Lemgo gegen Nordhorn und Balingen. Also man hat wirklich 3 Spiele, wo man definitiv punkten kann, auch gegen den BHC. Denke ich mal, könnte es auf jeden Fall wieder ein enges Spiel werden. Mal schauen, ob sie jetzt anfangen, wieder die Punkte langsam zu sammeln.
Ja, auf jeden Fall. Also das wäre für sie sehr, sehr wichtig, dass sie zumindest mal diese 30-Tore-Marke einfach öfter knacken. Das, denke ich, gibt dann auch so ein bisschen Selbstvertrauen, auch einfach so einen Schub. Das hat auch Mike Machulla jetzt gesagt im großen Interview. Es geht einfach darum, Handball zu spielen. Schauen wir mal, wie er ist, wie er auch den Druckstand halten wird. Ging es auch so ein bisschen ums Thema Burnout, aber das glaube ich jetzt erstmal nicht, dass das zeitnah passieren wird. Ja, Tim, lass uns dann zu dem nächsten Spiel kommen. Auch ein Spiel, was auch eigentlich als Rekordspiel eingehen sollte. Das Spiel HC Erlangen gegen MT Melsung. Und zwar jetzt nicht unbedingt, weil das Spiel so toll gewesen ist, sondern einfach, weil es um Carsten Lichtlein ging, der den Rekord brechen wollte von Jan Holpert mit den meisten Bundesligaspielen. Da hat die HBL gesagt, aber nicht mit uns.
Genau, und zwar ist das 619. Bundesligaspiel für Carsten Lichtlein, und man hatte es irgendwie im Kopf, oder bisher hieß es immer, dass die bisherige Rekordmarke bei 618 Spielen wäre von Jan Holpert, unter anderem von der SG Flensburg-Handewitt. Doch die HBL hat sich irgendwie ja nochmal alle Spielberichtsbögen angeguckt und ist auf das Ergebnis von 625 Spielen gekommen. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Also eigentlich seit Jahren steht ja diese 618-Spiele-Marke. Sagen wir mal so, solange sich jetzt nicht irgendwie Spieler verletzt, würde das dann, ich glaube, irgendwie Anfang, Mitte Dezember diese Marke dann auch brechen und dann das 626. Spiel machen. Aber trotzdem eine sehr kuriose Geschichte.
Auf jeden Fall eine sehr kuriose Geschichte. Und zumal es auch jetzt komischerweise vor dem Spiel rauskommt, wo der Rekord gebrochen wird. Das haben sie damit begründet, dass es einfach 7 Spiele, wo einfach auf dem Spielberichtsbogen stand und das einfach nicht vermerkt worden war in der offiziellen Statistik von Handballwoche, die das ja seit Jahren wirklich sehr, sehr genau machen, das muss man ja auch ganz klar so sagen. Und deswegen, da das auch bei der ERF und IRF auch so der Fall ist, dass das auch entsprechend zählt, wenn man dort draufsteht, aber nicht eingesetzt wird, das gibt es ja in dem klassischen Handball nicht, so wie jetzt im Fußball oder anderen Sportarten. Ist es entsprechend so gewesen, dass es dort noch nicht so weit ist, dass noch 7 Spiele gefunden wurden. Deswegen muss jetzt Carsten Lichtlein warten, wird wohl Mitte Dezember gegen Minden dann so weit sein, dass er dann endlich diesen Rekord brechen kann. Und ob es jetzt, ich sage jetzt mal, ist im Endeffekt egal, wann es gebrochen wird. Es kam halt nur sehr, sehr komisch rüber, dass man jetzt 2 Tage vorher oder 3 Tage vorher kam die Meldung, dass man auch jetzt noch nicht das Rekordspiel hat. Das war ein bisschen das Kuriose an der ganzen Geschichte.
Ja, genau. Wie gesagt, es ist im Endeffekt ist es egal, weil er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall diesen Rekord brechen. Ich glaube, ihm selber ist es auch relativ egal, ob und wann und was auch immer. Er hat ja auch in einem Podcast gesagt, dass er ja auch schon beim den 7-Meter-Paraden Rekord damals gebrochen hat und selbst davon erst nach dem Spiel wirklich erfahren hat. Und er sagt auch, das ist deutlich besser gewesen, weil man sonst vor diesem womöglich entscheidenden 7 Meter ja zu viel nachgedacht hätte. Also von daher, ja, Carsten Lichtlein ist, glaube ich, auch ein Typ, der ist da eher ganz entspannt, was das angeht. Und ja, mal gucken, wie viele Spiele dann am Ende noch dazukommen. Ich denke, seinen Leistungen nach zu urteilen, könnte er auf jeden Fall noch ein paar Jährchen dranhängen und vielleicht knackt er ja sogar als erster die 700er-Marke, wer weiß.
Ja, auf jeden Fall. Bis Saisonende hat er ja noch ein paar Spielchen. Ich denke, der wird auf jeden Fall noch einige machen. Da gehen wir mal, glaube ich, ganz, ganz stark von aus. Wenn wir uns angucken, sein Verein HC Erlangen hat bisher 10 Spiele absolviert, das heißt 24 kommen noch dazu. Man kann sich relativ fix ausrechnen, wo dann bis dann Ende 643 müssen sein, schnell im Kopf gerechnet. Deswegen gucken wir dann mal drauf, gucken auch mal fürs Spiel. Erlangen mit einem Tor verloren in Melsungen. Carsten Lichtlein, 4 Paraden, 1,7 Meter gehalten. Das war eine gute Überleitung, die du mir geliefert hast, Tim. Am Ende, wie gesagt, knapp nicht gereicht, weil Melsungen ja sich über die Zeit gerettet hat. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Ja, so kann man es sagen. Für Melsungen der 6. Sieg in Folge. Sie sind so ein bisschen das Team der Stunde im Moment. Haben wirklich jetzt wieder eine gute Leistung gebracht. Es war ein Spiel eigentlich auf Augenhöhe. Die ganze Zeit ist es immer unangenehm, gegen Erlangen zu spielen. Das mussten die Löwen ja erst vor 1-2 Wochen erfahren beim Unentschieden in Erlangen. Am Ende ein 28-27. Ich denke, ein Unentschieden wäre genauso leistungsgerecht gewesen. Von daher, Melsung jetzt mit 15-5 Punkten, im Moment auf Rang 3 in der Tabelle. Kein wirkliches Spiel der Torhüter, auch Stürstrand mit 7 Paraden, 26%, auch nicht wirklich überragend. Ansonsten Michael Allendorf, 7 von 7 von außen, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Quote. Und mal schauen, Melsung macht es im Moment wirklich gut. Können sich jetzt oben festsetzen und das nächste Spiel am 31. Oktober in Kiel. Mal schauen, ob sie da ihren Aufwärtstrend weiterführen können und auch gegen, nachdem sie ja schon gegen Magdeburg die Löwen und Hannover gewonnen haben, ob sie jetzt auch in einem Auswärtsspiel bei einem Top-Team punkten können. Das wäre natürlich sehr, sehr gut für sie, um sich da oben weiter festzusetzen und ja, in Richtung Europapokal zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir auf jeden Fall auch gerne drauf zu sprechen, auf das Thema Europapokal. Das aber wollen wir uns nicht zu sehr aufhalten. Das Gute für die Melsung war mit Sicherheit auch mal zu sehen, dass auch ihre linke Seite funktioniert. Da hatten sie auch einige Probleme, nachdem ja gerade in den ersten Wochen Tobias Reichmann und Kai Heffner immer wieder dafür gesorgt haben, dass man die Spiele gewonnen hat. Jetzt war man wirklich so ein bisschen mehr die linke Seite mit allen, du hast gesagt, 7 von 7, aber auch Julius Kühn mit 5 von 7, eine gute Quote gehabt, dafür gesorgt, dass man dieses Spiel gewinnen konnte. Das war wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einfach für sie, dass man jetzt hier einen Sieg feiern konnten. Wie gesagt, sehr, sehr gut. Auch Elmer Erlang hat sich gut mitgehalten. Am Ende, wie gesagt, hat nicht gereicht, aber man hat auch da gesehen, es geht nach vorne. Man merkt einfach noch so ein bisschen, dass das Team noch so ein bisschen Einfindungszeit braucht, aber wenn es einmal Klick macht und so zusammenfindet, dann sieht man auf jeden Fall, dass sie ein sehr, sehr großes Potenzial besitzen und auch eine große Mannschaften ärgern können. Und dann wollen wir noch einen Blick werfen zum Topspiel zwischen Hannover Burgdorf und den Rhein-Neckar-Löwen, 29-29 am Ende. Und bevor wir aufs Spiel eingehen, gibt es auch dann ein Personalie-Team, auf die wir besprechen müssen. Morten Olsen soll wohl heute bekannt werden im Laufe des Tages, wo er hingeht. Es geht wohl darum, dass ein Ex-Verein ihn zurückhaben möchte oder zurückholt.
Ja, richtig. Es war ja schon bekannt, dass er jetzt nach der Saison nach Dänemark zurückgehen will in die Heimat. Das ist natürlich für die Bundesliga, finde ich, wirklich eine sehr, sehr bittere Sache. Also allein wie er in diesem Jahr schon spielt, einfach überragend. Aber nun gut, er ist jetzt halt auch nicht mehr der Allerjüngste und man kann es natürlich verstehen, wenn er jetzt noch ein paar Jahre spielen will. Und ja, du hast es gesagt, ein ehemaliger Verein von ihm will ihn haben, Gok Gudme. Und ich sag mal so, die spielen ja jetzt auch nicht gerade, sind jetzt kein schlechter Verein, ambitioniert auf jeden Fall auch regelmäßig jetzt Europapokal zu spielen. Von daher, es wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Verpflichtung für sie. Und ich denke auch für Morten Olsen nochmal eine schöne Sache. Für ja ein Team aus seinem Heimatland vielleicht auch nochmal im Europapokal auftreten zu können.
Ja, das ist wirklich, bin ich sehr gespannt, ob was passieren wird. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass er vielleicht nochmal zum europäischen Topverein geht, um dann vielleicht nochmal die Champions League zu gewinnen oder so, oder da zumindest näher ranzukommen. Aber wie gesagt, wenn das so kommen wird, wir werden es heute Nachmittag erfahren. wünsche mir natürlich dann alles Gute. Es wird auf jeden Fall ein Riesenverlust für die Hannoveraner, das muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Aber trotzdem haben sie sich wieder stark verkauft. Diese Saison sind sie wirklich sehr, sehr gut. Am Ende unentschieden gegen den Neckarlöwen 29-29. Das ist wirklich ein gutes Spiel gewesen. Klar, man hat das Spiel nicht gewinnen können, gerade die erste Halbzeit nur 12 Tore, war jetzt nicht so stark, aber wie sie sich dann wieder zurückfighten und sich nicht aufgeben, das macht sie wirklich unheimlich stark dieses Jahr.
Ja, und das Spiel hat einfach wieder gezeigt, wie geil einfach dieser Sport ist. Also nach 14 Minuten lag Hannover 3-9 hinten, da hätte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keiner mehr wirklich damit gerechnet, dass sich die Löwen da noch die einen Punkt überhaupt nehmen lassen. Und ja, zur Halbzeit haben sie sich dann schon wieder auf 3 Tore rangekämpft beim 12-15 und immer näher rangekommen. Dann zwischenzeitlich auch in Führung gelegen, 24-23, eine Viertelstunde vor Schluss. Ja, am Ende dann dadurch, dass es so quasi zwei unterschiedliche Halbzeiten waren, denke ich mal, ein gerechtes Unentschieden. Ja, damit jetzt der erst dritte Minuspunkt für sie in dieser Saison, 17-3 Punkte, damit eher theoretisch weiterhin Erster, aber dadurch, dass Kiel natürlich noch 2 Spiele weniger hat und sie im Moment bei 2 Minuspunkten stehen, ist Kiel quasi Tabellenführer im Moment, aber ja, für Hannover definitiv nächste wichtiges Spiel, gutes Ergebnis, unentschieden gegen die Löwen zu holen. Ja, also auch diese Wochen jetzt gegen die Top-Teams in Flensburg gewonnen, oder gegen Flensburg gewonnen, in der Liga und im Pokal. Klar, gegen Melsung verloren, aber dann Magdeburg geschlagen, gegen die Löwen unentschieden. Das war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ausbeute an Punkten, die sie jetzt geholt haben in diesen Top-Spielen. Jetzt geht's gegen Nordhorn-Lingen und nach Wetzlar. Bevor es dann nach Kiel geht, hoffentlich zu einem wirklich Spitzenspiel um die Tabellenführung. Ich denke mal, das wird auch sehr interessant zu sehen sein. Und ja, da bin ich auf jeden Fall schon voller Vorfreude auf dieses Spiel.
Auf jeden Fall, das bin ich auch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es macht wirklich Spaß, Hannover zuzugucken. Oberlesiok wieder gut gewesen. Hat er endlich jetzt auch angekommen. 11 Paradenquote von 28% gestern. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut zu sehen für Hannover, dass auch jetzt der Torhüter-Position wieder funktioniert, nachdem es letztes Jahr wirklich absolut unterirdisch war, was Martin Ziemer und auch Lesiak gezeigt haben. Dieses Jahr funktioniert echt besser. Da hat man wirklich gemerkt, dass Dominik wie immer den Lesiak wirklich geärgert hat und Lesiak jetzt auch gute Leistungen zeigen kann. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Wir machen jetzt hier die kurze Pause und kommen dann gleich zurück und kümmern uns mit hier nochmal das Nahmannschaft, ERF-Pokal und auch Champions League, denn da gibt es einige Meldungen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Deswegen bleibt dran, hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen uns noch ein bisschen mit uns anderen Themen beschäftigen und wollen jetzt den Blick werfen auf die Nationalmannschaft, die am kommenden Wochenende zusammenkommt und sich mit einigen Spielen auseinandersetzt. Dort wird es 2 Testspiele geben gegen Kroatien jeweils. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Einmal in Hannover und auch einmal in Zagreb. Also von daher wird es 2 gute Spiele geben gegen die Top-Mannschaft. Und Tim, da müssen wir natürlich über das Aufgebot sprechen. Da sind nämlich ein paar Überraschungen mit dabei. Erstmal im Tor der Position. Dario Quenchert, die Nummer 2, hat Belohnung dafür, dass er so gut gewesen ist diese Saison, würde ich sagen.
Ja, genau. Silvio Heinevetter nicht dabei. Wir hatten es schon mal besprochen in den letzten Wochen, dass das durchaus passieren könnte. Und Dario Quenchert da durchaus auch ein Kandidat ist, der dafür in Frage kommt. Und ja, so ist jetzt geschehen. Kann ich durchaus nachvollziehen. Macht seine Sache wirklich gut und auch besser als einige das erwartet haben, spielt und nutzt diese Spielzeit auch. Ja, dass Andi Wolf als Nummer 1 dabei ist, war eigentlich relativ klar. Von daher, kein Heinevetter, dafür Quenchert dabei. Das ist schon mal die erste kleinere Überraschung in diesem Kader. Und auf links außen, Mit Gensheimer und Schiller hat man auf jeden Fall auch wieder zwei gute dabei. Matthias Muschel bleibt zu Hause. Auch hier, denke ich mal, geht es einfach darum, Marcel Schiller ja die Chance geben, sich nochmal zu beweisen. Ich denke mal, das liegt jetzt nicht irgendwie an Musches Leistung oder so. Also von daher, ich denke, das geht einfach darum, ihm nochmal eine Pause zu geben. Von daher glaube ich auch nicht, dass das so ein Fingerzeig ist für den EM-Kader, aber ja, dafür ist ein Testspiel ja auch gedacht.
Genau, Testspiele sind dafür da, um auszuprobieren. So wird ja auch Johannes Goller mitreisen. Als vierter Kreisläufer muss man ja dazugeben, nachdem ja auch Patrick Winczek, Henrik Pekeler und auch Janik Kohlbach allesamt nominiert wurden, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch ein Debütant ist mit dabei. Tim Luka Witzke, Rückraum Mitte, ist mit dabei. Das war so die große Überraschung, denn damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, da war ich auch überrascht, als ich das gelesen habe. Luka Witzke von der FK Leipzig ja mit dabei jetzt das erste Mal. Dazu mit Drux und auch Wiede auf Mitte, zwei Berliner. Ja, sehr interessant. Ja, man könnte natürlich sagen, so überraschend ist es nicht. Er spielt ja schließlich jetzt in Leipzig. Und Prokops, ja, Verbindungen dahin sind ja schon relativ offensichtlich weiterhin. Ja, aber ich denke, er hat es bisher auch wirklich gut gemacht, seitdem er im Sommer nach Leipzig gewechselt ist. Und ja, auch hier wird er ausprobiert. Rückraum Mitte ist ja immer noch eine Position, die kritisch beäugt wird beim deutschen Nationalteam. Von daher, sich da nochmal ein paar Spieler auszuprobieren, ist sicherlich keine schlechte Sache.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Zwei Leute fehlen in dem Kader oder sind nicht mit dabei aufgrund von Verletzungen, denn das müssen sie sprechen. Sowohl der Bastian Heimer hat sich schwer verletzt, als auch mal wieder Simon Ernst, sein dritter Kreuzbandriss. Und Tim, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Das ist einfach zu viel Verletzungspech, das er dort hat. Und das wäre natürlich ein Riesenschlag, weil er so ein Riesentalent ist. Wir haben es wieder gesehen in den paar Spielen, die er gemacht hat, was er einer Mannschaft einfach geben kann.
Ja, definitiv. Also auch hier Simon Ernst ist einfach, oh, es ist so ja, einfach bitter. Also dass der dritte Kreuzbandriss in seinen jungen Jahren, das, boah, ich glaube auch, das wird einfach zu viel. Ich weiß es nicht. Also er hat ja jetzt beim letzten auch, ich glaube fast ein Jahr, fast eine gesamte Saison aussetzen müssen. Mehr als das. Also damit muss man auf jeden Fall rechnen, dass er wahrscheinlich im kompletten nächsten Jahr ausfallen wird. Also ich glaube, das wird auf keinen Fall schneller gehen als nach dem zweiten Kreuzbandriss. Und von daher, puh, ich hoffe, er kommt nochmal zurück, aber ich würde bezweifeln und wenn, dann wahrscheinlich auch nicht mehr, ja, mit der Agilität, wie er sie jetzt hatte, und auch mental ist es natürlich dann immer schwieriger, in die Lücken zu gehen, wenn man dann denkt, oh, hier könnte vielleicht Knie auf Knie Schlag kommen. Ja, das ist natürlich auch für den Kopf ganz, ganz schwierig. Für Sebastian Heimann fällt auch mit dem Kreuzbandriss aus, wurde auch schon operiert. Ja, auch für ihn wirklich eine bittere Sache. Ich glaube, ihn hätten wir als Shooter auch im Kader gebrauchen können für die Europameisterschaft. Aber ja, so fällt er jetzt erstmal aus. Hoffentlich kommt er dann schnell und wieder gut zurück. Und auch ja, für Göpping sehr, sehr bitter.
Genau, denn Osliskovic fällt aus. Deswegen hat man ja auf Rückraum links momentan eine große Lücke, die man dort füllen muss. Und das, obwohl die Saison sowieso schon nicht so gut gestartet ist, da muss man mal genau gucken, ob es dort so Nachverpflichtungen noch geben wird. Das überlegt man momentan auch in Berlin. Aktuell soll erstmal Jakob Hollen die Position übernehmen, der aber auch in der Vorbereitung aufgrund der Verletzung erstmal ein bisschen gefehlt hat. Deswegen müssen wir mal gucken, ja, was dort die Berliner einfach jetzt planen in den nächsten Wochen, wie sie weitergehen und ob wirklich dann Simon Ernst nochmal zurückkommt. Wir wünschen ihm alles, alles Gute und würden es hoffen. Wie gesagt, ob er das nochmal wirklich schafft und nochmal das alles machen möchte, ist natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Ja, Tim, wollen wir uns auch mit einem weiteren Thema beschäftigen, das wir auch schon besprochen hatten, das Thema der Strukturreform vom DHB. Und da gibt es jetzt am Samstag, eine Sitzung beim Bundesrat des Handballes und da geht es darum, dass es einen Grundsatzbeschluss zur Strukturreform gibt. Was heißt das jetzt genau? Also wird es schon drüber abgestimmt oder wie kann ich das verstehen?
Ja, genau, du hast gesagt, dieser Grundsatzbeschluss zur Strukturreform besagt einfach, dass man ja quasi festlegt, dass man diese Strukturreform vorhat. Darüber abgestimmt wird aber nicht, auch noch nicht wie sie dann zustande kommt, ob so wie jetzt im Moment quasi vom DHB vorgesehen und gewünscht oder ob man sich, ob man dann noch andere Sachen ändert, die strittigen Punkte nochmal bespricht. Das wird auf jeden Fall dann in den kommenden Monaten noch passieren. Diese Diskussion mit den Landesverbänden und so weiter wird auf jeden Fall noch kommen. Von daher, ja, sehr interessantes Thema. Es gibt immer noch wirklich für mich einfach viel zu viel, was unklar ist und worüber sich gestritten wird. Ja, von daher ist es, wie gesagt, einfach nur eine, ja, quasi, ja, der Beschluss besagt einfach nur, dass man es die Sache vorhat, also quasi wie in den letzten paar Jahren jetzt auch. Ja, mal schauen, wie die Resonanz darauf dann ist. Aber ich denke mal, ja, allzu viel wird dann noch nicht passieren. Ich bin gespannt, wie es dann da in den nächsten Monaten auch weitergeht, ob man sich dann annähern kann. Irgendwie bezweifle ich das im Moment, aber wer weiß, vielleicht passiert da ja noch mal was in eine positive Richtung.
Ja, mal gucken. Marc Schubert im Interview gesagt, es gibt eine konstruktive Diskussion. Ich denke, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass konstruktiv darüber diskutiert wird, wie man den deutschen Handballbund nach vorne bringen kann. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Das können wir verlangen von allen Beteiligten und dann werden wir dann sehen, ob es diesen Grundsatzbeschluss geben wird. Das wird, wie gesagt, am Wochenende bestimmt, wie es dort aussehen wird, werde ich natürlich auf dem Laufenden halten bei den Kollegen von Handball World, Handballwoche. Natürlich, wenn es dort weitere Genauigkeiten gibt und wenn es dann final feststeht, werden wir auf jeden Fall auch uns damit nochmal auseinandersetzen. Ja, Tim, wollen wir jetzt einen Blick noch in die internationale Szene werfen und werfen erstmal den Blick in den ERF-Pokal, denn dort ist jetzt die dritte Runde ausgelost worden. Und warum ist es darum so interessant? Ja, das Wichtige ist jetzt, die deutsche Mannschaft sind mit dabei, vier Teams sind hier mit dabei, Füchse Berlin, die SC Magdeburg, Rhein-Neckar-Löwen und die MT Melsung, oder nicht? Genau. Oder so drei Teams?
Ja, genau, alle vier.
Alle vier, genau. Genau, alle vier sind mit dabei und es geht eigentlich von der Auslosung her. Also da haben sie keinen unmöglichen Gegner bekommen.
Ja, genau. Also ich denke, alle vier sollten definitiv das Ziel haben, hier durchzukommen und auch den Anspruch haben. Für die Rhein-Neckar-Löwen geht es gegen SKA Minsk aus Weißrussland. Ich denke mal, ja, es wird wahrscheinlich ein sehr unangenehmer Gegner, aber ja, das sollten die Löwen eigentlich machen, genauso wie Magdeburg, die es auf jeden Fall besser machen wollen als letztes Jahr, wo sie ja dann in dieser dritten Quali-Runde gegen Porto ausgeschieden sind. Für sie geht's gegen die Polen von Gornik Żabce. MT Melsung trifft auf Olympiakos Piräus, die ja ja bisher eher durch die Fußballabteilung bekannt sind. Mal schauen, was die Handballer so drauf haben. Und für die Füchse Berlin geht es gegen HK Malmö aus Schweden. Ja, wie gesagt, alle vier Gegner, denke ich mal, sollten mehr als machbar sein. Von daher mal schauen, ob alle vier sich durchsetzen können. Wäre auf jeden Fall eine wirklich gute Sache. Und der EHF Cup ist natürlich die deutsche Paradedisziplin. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja dieses Jahr ein Final Four nur aus deutschen Mannschaften. Das wäre natürlich auch eine sehr, sehr schöne Sache.
Das wäre auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob wenn in der Gruppenphase, ob dann alle deutschen Teams in verschiedenen Gruppen sein müssen. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube schon. Wie das dann genau aussehen wird, das wird man natürlich erstmal sehen müssen. Die Spiele sind am 16. und 24. November, also in dem Rahmen ist es eingetragen bisher. Und wollen wir uns auch auf zwei der Top-Duelle natürlich auch freuen, denn es gibt auch international natürlich einige Teams, auf die man auf jeden Fall achten sollte. Sehr spannend, die Duelle Nexe Nasice gegen Benfica Lissabon, Gorenje Velenje gegen Metalurg Skopje und aber auch das französische Duell Chambéry gegen Porc Aix-en-Provence. Also da gibt es auch wirklich ein paar sehr, sehr heiße Duelle und auch natürlich ein polnisches Duell zwischen Opelen und Pulawi.
Genau. Ja, wie gesagt, das sind alles sehr interessante Spiele. Auch, ich denke, Balaton Füredi gegen Adema Leon dürfte auch ein sehr interessantes Spiel werden. Ja, man hat in dieser Qualifikation auch schon hochkarätige Namen verloren mit Skjern, die ja auch vor ein, zwei Jahren bis ins Viertelfinale der Champions League gekommen sind, die gegen Alplahart aus Österreich rausgeflogen sind. Auch Beşiktaş Istanbul ist sogar schon in der ersten Runde rausgeflogen gegen Metaloplastika Sabac aus Serbien. Von daher, das zeigt, denke ich mal, auch durchaus das Niveau des ERF-Pokals und ja, sollten auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Spiel werden.
Ja, auf jeden Fall. bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf, wie dort diese Spiele ausgehen werden. Da gibt's natürlich auf einiges, wo man auf achten muss. Natürlich mal gespannt, da wird's auch sehr, sehr interessant zu sehen sein. Wenn's ja noch das Final Four Turnier sichert, das wird ja dann auch spätestens bis zur Gruppenphasenauslosung festgelegt. Und dann mal gucken, ob's wieder in Deutschland sein wird. Die Rhein-Neckar Löwen sollen wohl sehr, sehr interessiert sein, da auch zu dem Zeitpunkt ihre neue Arena fertig sein wird. Und da wollen sie unbedingt dann dieses Turnier abhalten. Aber das muss man dann erstmal gucken, welche Vereine bewerben sich und so weiter. Das ist ja momentan noch alles in der Schwebe. Ja, kommen wir zur Champions League, Tim, und da müssen wir über eine Personalie sprechen, die sehr überraschend gekommen ist jetzt in der Woche. Und zwar hat sich Veszprém von ihrem Trainer David Pisonero getrennt. Pisonero erst einmal gekommen aus Valladolid und hat nicht lange durchgehalten. Lag wohl unter anderem auch daran, dass man gegen die THW wirklich daheim abgeschlachtet wurde. So kann man es, glaube ich, nennen. Die Halbzeit, zur Halbzeit stand es 17-4 für die THW.
Ja, genau.
16 zu 4,
genau, für Vardar Skopje. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich sag mal so, also das war wirklich ein echt schwaches Spiel von Skopje. Das ist man auch definitiv so nicht gewohnt. Am Ende 20-31 zu Hause gegen Kiel. Also, puh, das war schon ja eine ziemliche Sternstunde vom THW. Ja, jetzt hat der Vereinspräsident und Mäzen Sergei Samsonenko gesagt, gut, das reicht mir jetzt, ich möchte einen neuen Trainer. Ja, für David Pisonero sehr, sehr bitter auf jeden Fall, nach ein paar Monaten jetzt schon wieder aus dem Amt zu sein. Im Moment leitet Eduard Kokscharov, eine russische Handballlegende, würde ich schon sagen, das Training. Der ist bislang Sportdirektor gewesen bei Vardar. Mal gucken, wer jetzt dann in den nächsten Wochen oder Monaten dort als Trainer vorgestellt wird. Ich bin sehr gespannt. Also er hat auf jeden Fall gesagt, bis Vardar einen neuen Verein, neuen Trainer gefunden hat, wird er das Training leiten und als Trainer fungieren. Ob das sich über Monate zieht, bis Saisonende, weiß er selber noch nicht. Aber er wird es auf jeden Fall machen. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Mal schauen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung dort in Skopje.
Ja, genau. Da haben wir auch schon drüber gesprochen bei unserer Vorschau zur Champions League, da ja auch Vardar einige Spieler verpflichtet hat, wo wir ein bisschen überrascht gewesen sind. Auch bisher haben sich so auch in dieser Champions League auch nicht so mit Ruhm bekleckert, nur mit 2 Toren in Montpellier gewonnen, mit 5 daheim gegen Porto schon ordentlich, aber nur mit einem Tor in Zaporozhye. Also das war jetzt nicht ganz so stark, zumal sie auch, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht in der heimischen Liga spielen. Da muss man genau nachfragen, was dort eigentlich der Grund ist, weil dort nur HC Vardar Junior spielt. Habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, die Tim, wir beide jetzt nicht. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt sehr gespannt auf das Spiel am Samstag, also morgen, gegen Veszprém, weil das wird ja sehr, sehr spannend sein. Veszprém auch bisher sich nicht mit Ruhm bekleckert, schon 2 Niederlagen kassiert. Das wird ein richtig, richtig spannendes Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften, die so ein bisschen in der Krise sind momentan.
Jo, definitiv. Generell an diesem Wochenende auch mit Barcelona gegen PSG ein absolutes Topspiel. Montpellier gegen Kiel sollte auch sehr, sehr interessant werden. Also auch für Flensburg in Aalborg, quasi ums Eck. Aalborg hat sich ja jetzt auch nicht so schlecht geschlagen bisher und so wie Flensburg im Moment spielt, wird es wahrscheinlich wieder ein sehr enges Spiel.
Auf jeden Fall.
Von daher denke ich mal, sollte auch dieses Wochenende, was die Champions League angeht, wirklich sehr, sehr interessant werden und da werden wir auf jeden Fall einiges verfolgen.
Ja, Flensburg bisher die beste Abwehr in der Champions League nach 4 Spieltagen mit nur 84 erlaubten Toren, also das ist schon wirklich eine sehr, sehr gute Quote, 21 Tore im Schnitt nur erlaubt. Gut, die erzielten 95 ist jetzt auch nicht so stark, aber das ist dann auch ein anderes Thema. Erzielt immerhin zu einem von nur 3 Teams, das nur ungeschlagen ist, neben Kiel und neben Paris. Und da bin ich auch sehr gespannt auf das Paris-Duell. Denn, Tim, es hält sich das hartnäckige Gerücht, dass Barcelona vielleicht Nikola Karabatic zurückholt. Er wurde wohl angeboten, hieß es Anfang Oktober. Und das wäre natürlich ein Hammer, wenn er wieder zurückgehen würde, wenn er von Paris weggehen würde. Weil er möchte wohl nochmal die Champions League gewinnen. Das wäre schon sehr, sehr überraschend, wenn das wieder passiert.
Ja, definitiv. Unter dem Aspekt kann man es verstehen, weil mit PSG wird das wahrscheinlich eh nicht schaffen.
Weil PSG sich selbst im Weg steht, ja.
Genau. Von daher, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entscheidung und ein sehr, sehr interessanter Transfer. Aber ich wäre sehr überrascht. Also Barcelona hat doch gefühlt schon genug Rückraumspieler auf absolutem Top-Niveau. Jetzt kann man sagen, sowas Das gibt's gar nicht, dass man genug Topspieler hat, aber trotzdem irgendwie, ich tue mir da so ein bisschen schwer, dass er jetzt nochmal aus der Heimat, aus der französischen Heimat weggeht, weiß ich nicht. Aber sehr, wäre auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, es wäre auf jeden Fall sehr interessant. Mal gucken, wie es am Ende sein wird. Wir werden genau das Auge drauf halten und hören uns dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.